Von A wie Aschersleben bis Z wie Zwickau. Dort gibt es sie noch. Die Sexshops, die Erotikläden fern der Großstädte, die nach der Wende 1989-90 dort öffneten und 36 Jahre später noch immer da sind. Uta Brettschneider ist Soziologin und Kulturwissenschaftlerin und hat in ihrer Freizeit vor ein paar Jahren diese Erotikshops besucht und mit den Menschen vor Ort gesprochen. Zusammen mit dem Historiker Jens Schöne. 2024 haben beide ein Buch dazu veröffentlicht. Der Titel? Provinzlust, Erotikshops in Ostdeutschland. Und darüber möchte ich nun sprechen und begrüße am Telefon Frau Brettschneider. Schönen guten Tag.
Hallo.
Erstmal zu Ihnen, Frau Brettschneider. Sie sind Soziologin, Kulturwissenschaftlerin, arbeiten seit Mai als Programmdirektorin des Zukunftszentrums für deutsche Einheit und europäische Transformation in Halle an der Saale. Und Sie sind ja 1985 geboren in Sachsen, waren also zur Wendezeit noch ein Kleinkind. Erinnern Sie sich eigentlich daran, dass Erotikshops ein Thema waren unter den Erwachsenen damals, als Sie noch klein waren?
Tatsächlich überhaupt nicht. Ich bin, bevor ich den Sexshop, der zu diesem Buch den Anlass bot, entdeckt habe, zufällig überhaupt nicht in irgendeiner Verbindung zu diesem Thema gekommen und habe natürlich dann im Nachgang Bilder gesehen, wie am Bahnhof Zoo die Menschen beim Beate-Use-Laden Schlange standen und sowas, aber aus eigenem Erleben nicht, nee.
Dem haben Sie sich später genähert. Vor ein paar Jahren waren Sie in den ostdeutschen Bundesländern unterwegs, im ehemaligen Osten, sind auf einen Sexshop gestoßen. Welcher war das? Welcher Laden hat wo den Anstoß gegeben, für Sie zusammen mit Jens Schöne dann das näher zu vertiefen und auch das Buch zu schreiben?
Das war im April 2021 und wir waren noch, das erinnern wir heute gar nicht mehr so gut, aber wir waren noch alle voll im Pandemie-Modus. Und für mich bedeutete es, einfach mit einem Mietwagen so ein bisschen über Land zu fahren und mal rauszukommen aus der Stadt. Und dieses Vergnügen führte mich vorbei an Herzberg im Süden von Brandenburg. Und dabei habe ich auf das Navi geguckt und habe gedacht, zwick mich mal, weil da stand zu lesen Patrick Heidler, Sexshop und Aquaristik.
Und interessante Kombination.
Auf jeden Fall. Und ich bin dann da vorbeigefahren. Das sah so aus, als gäbe es das auch wirklich noch. Und dann habe ich Jens Schöne, den ich vorher kennengelernt hatte und von dem ich, der ja so einen Arbeitsschwerpunkt bei DDR Landwirtschaft hatte und hat, und den ich sozusagen aus diesem Kontext kannte, habe ich Jens Schöne also einen Screenshot geschickt und wir haben ganz kurz rumgeflapst. Aber ich weiß nicht, wenige Tage später ist aus diesem Rumflapsen dann ernst geworden. Und es war klar, dass wir dieses Thema total spannend finden und tragfähig und wir haben ein Konzept geschrieben und so und sind im August dann zum ersten Interview unterwegs gewesen.
Interview, das heißt, Sie sind in diese Erotikshops reingegangen, haben gesagt, hallo, wir sind jetzt hier Uta und Jens, interessieren uns für Ihren Laden oder wie sind Sie da vorgegangen?
Das hätten wir vielleicht auch machen können, aber wir haben tatsächlich ganz förmlich telefoniert im Vorfeld und wir haben nach diesem ersten Fund bei Herzberg ganz viele Erotikshops online gefunden, auch ganz viele abseits großer Städte. Das war uns sozusagen ja auch wichtig, dass wir Inhaberinnen, Inhaber geführte Läden und die Großstädte ausblenden wollten. Und wir hatten dann eine ganz lange Liste, die wir peu à peu durchtelefoniert haben und stellten fest, ui, ganz viele von diesen Läden haben zwar irgendwie Spuren im Netz hinterlassen, aber die gibt es gar nicht mehr. Und dann haben wir uns halt bei denen, die wir gefunden haben, zu Interviewterminen angemeldet und das war tatsächlich, also ja, es war einfach aufregend und merkwürdig, so ein Projekt, was noch ganz am Anfang stand, dann am Telefon zu erklären und die Menschen am anderen Ende der Telefonleitung davon zu überzeugen, dass sie da mitmachen sollten. Und bei dem Interviewpartner aus Herzberg musste ich auch ganz schön arbeiten, bis der dann bereit war, dieses Interview mit uns zu machen. Und und dann sind wir erst sozusagen im zweiten oder dritten Schritt. Es gab die Recherche, es gab die Telefonate und es gab dann tatsächlich das Hinfahren und das Dortsein.
Als Sie dann dort waren, wie war dann die Reaktion des inhabergeführten Ladens jeweils oder des Inhabers, der Inhaberin, als Sie dann da waren? Haben die dann so bereitwillig alles gezeigt oder war da auch ein bisschen Scheu, Unsicherheit? Wie kann ich mir das vorstellen?
Na, ich glaube, das ist so wie mit allen Menschen. Es gibt so die, die so Profi-Erzählerinnen und Erzähler sind und denen das leicht fällt. Und es gibt die, die eher kurze und knappe Antworten geben. Das ist genau wie im Journalistinnenalltag bei uns gewesen. Und am Ende waren aber doch alle sehr zugänglich und haben uns also in ihre Arbeitswelten und vor allem auch in ihre Berufsbiografien mit reingenommen. Und das Wichtige ist ja, dass der Band sozusagen von den Menschen handelt und nicht von den Produkten oder von den Kundinnen und Kunden, sondern es geht um die Menschen und um das, was sie in dieser Zeit aufgebaut haben und manchmal auch, was ihre Eltern in den 90er Jahren aufgebaut haben und sie heute fortführen. Und im Fall von Patrick Heidler, die Mischung aus Sexshop und Aquaristik, war es tatsächlich auch so, dass die Eltern, also die Mutter hat den Erotikshop betrieben und der Vater den Aquaristikladen. Und nachdem beide Eltern nicht mehr waren, hat Patrick Heidler beide weitergeführt. Und diese Tatsache, dass die Erotikshop-BetreiberInnen oft noch ein zweites Standbein haben oder eine Spezialisierung ihres Ladens, haben wir dann wirklich auch oft gefunden, weil sie das natürlich resilient macht in diesen verrückten Zeiten.
Das Beispiel, was Sie ansprechen, kann ich vertiefen durch ein Beispiel, das mir ein Freund im Vorfeld dieses Gesprächs auch geschildert hat. Er war 1989, 90, also unmittelbar in der Wendezeit im Osten Deutschlands, kommt aus Westdeutschland und war in Tambach-Diethard, also mitten im Thüringer Wald und auch in so einem Erotikgeschäft. Und dort traf er dann so eine Frau in Kittelschürze, stand sie da und auf der einen Hälfte des Ladens, da war eine Küche, da hat sie gekocht und in der anderen Hälfte des Ladens eben die Erotikartikel verkauft. Also beide Gewerbezweige so unmittelbar nebeneinander, so ähnlich wie Sie das jetzt auch beschrieben haben mit dem Aquaristik-Teil noch im Sexshop mit dabei, im Erotikladen. Was hat denn das für eine wirtschaftliche Bedeutung gehabt für Menschen in der Wendezeit, sich selbstständig zu machen, einen inhabergeführten Erotikladen aufzumachen und auch halten zu können?
Diese Beispiele finde ich ganz herrlich und davon gibt es natürlich viele auch in so kleinen Umgebindeläden oder Häusern oder Garagen. Man fand also diese Läden wirklich so an allen möglichen nicht erwartbaren Stellen. Und das Spannende war eben, dass die Menschen in der DDR ja nur in ganz seltenen Fällen in Selbstständigkeit geübt waren und dass also dieser Schritt nach dem Ende des SED-Staates quasi diesen großen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, ohne oft genau zu wissen, was das bedeutet, was so steuerrechtlich und so und wie man an Waren kommt und all das. Das war ja relativ unbekannt, dass diesen Schritt zu gehen, das war schon irgendwie, glaube ich, auch eine Abenteuerlust. Das war aber vor allem eine Notwendigkeit, weil natürlich ganz bald nach dem Ende der DDR die Erwerbswelten sich komplett wandelten und die Betriebe schlossen und die Leute in den Westen gingen, um ihr Auskommen zu suchen und die Erotikshops, die boten also in dieser ersten Phase tatsächlich ja so eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und tatsächlich war es auch so, dass das in der ersten Zeit zumindest auch gar nicht wenig Geld war. Das war also, wir sagen immer, es war ein bisschen schon so eine Goldgräberstimmung und man konnte wirklich damit hohe Umsätze generieren. Und der nachholende Konsum der Menschen, der hat natürlich dazu geführt, dass dass die Kasse stimmte am Anfang und die ersten Geschäfte sich schon auch rentierten. Man hat zum Beispiel, ich habe von einem Interviewpartner so ein Heft bekommen von Teresa Orlowski mit einer CD-ROM dabei. Das hat 49 Mark gekostet.
49 Westmark. Wir müssen das mal umrechnen. Also ungefähr jetzt 25 Euro, kommt das hin?
Ja, so ungefähr. Ne? Mhm. Also wirklich Preise, die und VHS-Kassetten haben bis zu 300 Mark gekostet. Heute unvorstellbar. In diesen Zeiten konnte man also wirklich mit Erotikprodukten gutes Geld verdienen. Und deshalb war das also einerseits natürlich mutig, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und oft aber eben auch aus einem ökonomischen Druck heraus, weil eben vor Ort manchmal die Alternativen dann gering waren in dieser Zeit.
Sie haben da von einer Goldgräberstimmung gesprochen, gewissermaßen, die es gab in der Wendezeit. Die Produkte in den Erotikläden waren stark nachgefragt. Das ist interessant, denn wir sprechen ja hier über die Provinz, also kleinere Orte fernab der Großstädte. Sagt die Dichte an Erotikshops, die dann so aus dem Boden gesprossen sind, auch was aus über die Lust der Menschen in Ostdeutschland? Haben Sie dazu auch geforscht oder noch einmal recherchiert?
Das war tatsächlich nicht so ganz unser Thema, aber natürlich war es auch nicht zu vermeiden, in den Interviews zumindest kurz mit den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern darüber zu sprechen. Und viele der Interviewten sagen, dass heute die Menschen, obwohl wir sozusagen immer umgeben sind von Nacktheit und von vermeintlich oder tatsächlich erotischen Darstellungen, dass wir heute Brüder sind im Umgang mit der eigenen Lust und dass das damals anders war. Es gibt auch tatsächlich so Schnipsel, die man in Mediatheken sehen kann, wie also die Leute in wirklich ländlichen Kulturhäusern oder Gasthofsälen Schlange standen und da ganz, ja, ganz normal hintereinander warteten, bis sie in irgendwelchen Kisten wühlen konnten, in denen dann Dessous und Dildos rumlumperten. Und das würde man sich heute ja kaum mehr vorstellen können. Und ich habe in Aschersleben in Sachsen-Anhalt in dem Erotikshop mal ein paar Tage verbracht und habe also beobachtet, was da so passiert. Und dort wurde also Diskretion wirklich riesengroß geschrieben. Und eigentlich auch, der Laden war sehr klein oder ist sehr klein, ein einzelnes Betreten und dann ist die Tür zu vorgesehen. Und insofern hat sich da schon was verändert. Wenn man aber auf die Dichte der Läden schaut, vielleicht auf eine Verteilung, die es eben leider nicht wirklich gibt für den Zustand der frühen 90er Jahre, dann könnte man, glaube ich, nicht davon ablesen, wie die Lust sich verteilt, sondern eher wie Kaufkraft und Bevölkerungsdichte sich verteilen.
Es gab viele Erotikshops um die Wendezeit. Die sind dann eingegangen, auch wie andere Geschäfte. Menschen hatten sich selbstständig gemacht, mussten gucken, wo geht es beruflich hin, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung. Sie haben ja vor ein paar Jahren mit Jens Schöne zusammen diejenigen Shops besucht, die es noch gibt. Ja, wie hat sich denn das für Sie dargestellt, als Sie dort waren? Also wie hat sich so das gezeigt, der Aufstieg und aber auch der Niedergang dieser Branche der Erotikläden in der Provinz in Ostdeutschland?
Also wenn wir davon ausgehen, dass es mal sehr viele gab und wir sprechen wirklich davon, dass es mehrere in Kleinstädten zum Teil gab und so und alle eben ihr Glück in diesem Geschäftsfeld sahen, zunächst viele, dann hat sich das schon Mitte der 90er Jahre sehr gewandelt. Ich denke, das hängt auch mit der Erfahrung zusammen, dass dieser nachholende Konsum relativ schnell endete in dem Bereich, weil die Menschen dann ganz andere Sorgen hatten, wenn der Betrieb schloss und wenn die Frau dann zum Arbeiten irgendwo anders hinging, also Abwanderung, Arbeitslosigkeit und so weiter waren prägende Themen und die vermeintlich blühenden Landschaften wurden dann auch schnell gräulich. Und die große erste Welle war ich Mitte der 90er Jahre vorbei. Und dann kamen natürlich aber auch in dieser Zeit die großen Ketten in den Osten. Und dazu gehört natürlich Beate Uhse und Orion. Und die haben ganz andere Strukturen gehabt. Die haben ganz andere Möglichkeiten, Produkte in großer Zahl abzukaufen gehabt und so weiter. Das heißt, sie hatten andere Preise und andere Bedingungen und andere Strahlkraft. Und diese Läden entstanden dann auch in ganz kleinen Orten zum Teil. In der Nähe von Weißenfels in Leisling gibt es etwa noch einen ganz winzig kleinen Orion-Laden, der schon eben aus dieser Zeit resultiert und der bis heute noch lebt. Und also neben dem Schwinden der zunächst erhofften Kaufkraft kamen eben dann die größeren Ketten mit ganz anderen Bedingungen auf den Markt und dann ab Anfang der 2000er war natürlich der Onlinehandel die große Konkurrenz für den stationären Handel. Da müssen wir gar nicht auf Erotikshops gucken, das ist ja generell ein Problem des Einzelhandels. Und so war dieses kurze Glück sozusagen spätestens in den 2000ern, Anfang der 2000er vorbei. Und dann ist tatsächlich die Pandemie, Corona nochmal so ein Punkt gewesen, wo dann auch manche noch aufgegeben haben.
Genau, in dieser Zeit waren Sie ja auch unterwegs, in der Pandemiezeit in den Erotikshops. Sie haben eben gesagt, dass mit dem Onlinehandel auch diese Läden natürlich betroffen waren, InhaberInnen geführte Läden. Jetzt ein paar Jahre später sind Sie da eigentlich noch im Kontakt mit den Inhabern und Inhaberinnen und wissen, oh, der Laden ist noch da, der hat sich gehalten. Pandemie zum Trotz, Onlinehandel zum Trotz gehen immer noch Menschen im ländlichen Raum in solche Läden, gerade wegen auch der Diskretion beispielsweise.
Ja, wir sind lose im Austausch noch. Jens Schöne und ich haben so unsere kleinen Spezialgebiete gehabt und stehen da durchaus noch in losem Kontakt und wissen von einigen Läden, dass sie noch da sind. Ich habe allerdings auch mitbekommen, und das ist kein Laden, den wir im Buch haben, aber den ich danach noch entdeckt habe, dass in Thüringen, in Ettersdorf, ein Shopbetreiber, bis Ende des letzten Jahres sozusagen genutzt hat, um sein Gewerbe abzumelden und den Laden zu schließen. Der war wirklich winzig und der war nicht mit Aquaristik kombiniert, sondern mit Fellhandel. Also es gibt
Fell.
wirklich interessante Geschäftsmodelle und dieser Laden in der Nähe von Schleiz, der hatte sozusagen dann noch bis Ende letzten Jahres existiert. Aber von unseren Akteurinnen und Akteuren wissen wir es in Teilen auch, dass sie das noch machen und dass sie auch, das haben wir sie natürlich auch gefragt, dass sie das natürlich auch mit großem Interesse und Neugier bis zur Rente dann betreiben, wobei man eben nicht weiß, ob es dann mal eine Nachfolge im Geschäft geben wird.
Nun haben wir schon ein bisschen was von Ihnen erfahren dürfen, von den Gesprächen, die Sie geführt haben mit den Betreiberinnen der Erotikshops im ländlichen Raum in der Provinz. Sie haben gesagt, dass Sie auch in Aschersleben eine Weile länger in einem Laden waren, um dort auch den Alltag mitzubekommen, das Geschäft mitzubekommen, Kunden, Kundinnen. Ich würde da gerne nochmal einhaken und fragen, was waren denn Dinge, die Sie erwartet haben, die dann auch so eingetroffen sind, als Sie vor Ort waren? Und was hat Sie aber auch überrascht und war völlig unerwartet und hat gebrochen mit dem Bild, die Sie über solche Läden hatten?
Also ich habe im Interview mit dem Besitzer des Ladens in Aschersleben, war ich ganz empört, als er irgendwann an der Stelle, als es um das Alter seiner Verkäuferinnen dort im Laden ging und dass er da eher so den mütterlichen Typ, wie er es nannte, bevorzugt, um eben ein Vertrauensverhältnis zu den Kundinnen und Kunden aufzubauen. Da hat er mich irgendwie so halb eingeladen und hat gesagt, naja, so müssten wir Sie da mal hinstellen und mal gucken, wie Sie da ankommen. Und da habe ich gedacht, was für eine Frechheit. Das ist ja völlig unverschämt, niemals. Und dann waren wir im Projekt so lang drin und haben wirklich 2 Jahre da sehr viel Herzblut und Energie reingesteckt. Und irgendwann habe ich gedacht so, nee, vielleicht wäre das doch nochmal ganz interessant und bin auf dieses Angebot relativ kurzfristig zurückgekommen. Und dann durfte ich in Aschersleben also ein paar Tage mit im Lager und hinter der Kasse sein. Und was ich sehr erstaunlich fand war, und das ist wirklich ein kleiner Laden, der ist winzig, aber dass das Publikum genauso war, wie uns immer geschildert wurde. Es waren wirklich alle da. Alle waren in dem Fall wenig, aber es waren eben ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und Anlässe und Altersgruppen da. Und das fand ich total verrückt, dass also diese Aussage so in diesen Tagen auch eingetroffen ist. Was mich erstaunt hat, war auch mit welcher Coolness die Verkäuferin Moni in Aschersleben mit diesen Produkten umgegangen ist, die ich zum Teil natürlich eine andere Generation und irgendwie anders sozialisiert, aber jetzt nicht gerade frauenfreundlich und erotisch fand, sondern durchaus auch schwierig und abstoßend, aber mit welcher Professionalität man sozusagen zwischen Riesendildos und schrecklichen DVD-Hüllen arbeiten kann. Das fand ich total interessant.
Und das sind wahrscheinlich Bilder und Eindrücke, die auch bleiben und die auch nachgelesen werden können in dem Buch, das Sie mit Jens Schöner 2024 veröffentlicht haben. Provinzlust heißt es. Darin gibt es natürlich Texte zum Lesen, aber auch Fotografien. Darauf würde ich gern zum Ende des Gesprächs noch eingehen. Es sind Fotografien im Buch von Karin Weinert und Thomas Bachler. Das heißt, Sie sind nicht nur zu zweit zu den Läden gegangen, Sie und Jens Schöner, sondern eigentlich auch zu viert noch mit 2 Menschen, die fotografiert haben, oder? Wie haben Sie denn für das Buch zueinander gefunden?
Also wir haben das tatsächlich getrennt. Karin Weinert und Thomas Bachler sind nach uns auf diese Reise gegangen.
Ach so. Mhm.
Und wir haben zunächst die Interviews geführt und da auch abgefragt, ob die Menschen bereit wären, auch fotografiert zu werden. Aber es war von Anfang an unser Ziel, dass wir ein schönes Buch, ein ästhetisches Buch schaffen, in dem eben auch viele Bilder eine Rolle spielen. Und Karin Weinert und Thomas Bachler kannte ich schon aus einem anderen Projekt von 2018, 19. Da ging es um Erinnerungsobjekte zur LPG, also zu den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften der DDR. Und da hatten die schon mal ziemlich tolle Arbeit geleistet und ich mochte sehr, wie sie so dokumentarisch die Menschen sehr feinfühlig in Szene setzen können. Und deshalb fragte ich also bei Karin Weinert nochmal an und ich glaube, sie hatte, weiß ich nicht, also sie hatte auf jeden Fall so ein paar Denkminuten, nachdem ich ihr das Projekt kurz vorgestellt habe und hat aber dann im Endeffekt zugesagt und ich finde auch wieder die Bilder der beiden ganz großartig. Und diese Bilder schmücken nicht nur das Buch, wir haben sie natürlich auch in Teilen bei unseren Buchvorstellungen und Lesungen gezeigt. Sie werden jetzt also auch nochmal in Erfurt im Museum für Thüringer Volkskunde zu sehen sein bis fast Ende Oktober und werden werden sozusagen nochmal eine eigene Bühne erhalten. Und das freut mich sehr, nachdem das Buch nun über 2 Jahre alt ist, dass dort nochmal so ein neuer Blickwinkel sozusagen, eine neue Darreichungsform gedacht wird.
Und mit diesem Buch sind nicht nur die Bilder zu sehen, sondern kommen Sie ja auch auf Lesungen, lesen Texte aus diesem Buch. Ich habe gesehen, bisher eher in Großstädten. Dabei geht es ja um die Erotikläden in der Provinz, in den kleineren Städten. Ist zum Beispiel von Ihrer Seite oder von der Seite Jens Schönes auch geplant, zum Beispiel meine Lesung an einem ungewöhnlichen Ort zu machen, nämlich zum Beispiel in einem der Erotikläden?
Wir wollten unbedingt in der Spielothek neben dem Erotikshop von Aschersleben eine Lesung machen, aber irgendwie haben wir das noch nicht hingekriegt. Ich war aber mit dem Buch auch an meiner alten Wirkungsstätte in Kloster Vesral im Süden von Thüringen. Und also, was ist Provinz, wenn nicht das? Also insofern, es sind nicht nur die großen Städte. Ich bin am 24.09. damit noch in Schifflersgrund im Grenzmuseum. Also wir trauen uns durchaus auch in die abgelegeneren Regionen mit diesem Thema und nicht nur in die Großstädte. Aber es stimmt schon, das Interesse ist natürlich erstmal in den Städten auch groß gewesen, was ich natürlich gut finde, weil ich das Buch auch immer abseits des thematischen Zuschnitts, der vielleicht natürlich irgendwie witzig sein mag, aber in dem natürlich ganz viel Zeitgeschichte steckt und ganz viel Transformationserfahrung. Aber abseits von dem finde ich eben, dass das Buch auch gelesen werden sollte als eine Einladung, die ostdeutsche Provinz genauer in den Blick zu nehmen, weil da viele Themen schlummern, die total spannend sind und die sich nicht ganz offensichtlich aufdrängen, sondern wo man einfach ein bisschen gucken muss. Und wenn man die Augen aufhält, findet man großartige Themen abseits der großen Städte.
Das sagt Uta Brettschneider, Soziologin und Kulturwissenschaftlerin. Gemeinsam mit dem Historiker Jens Schöne hat sie 2024 das Buch veröffentlicht: Provinzlust, Erotikshops in Ostdeutschland. Es geht um Aufstieg und um den Niedergang von Sexshops im ländlichen Raum, aber vor allem auch um die Lebenswege der Inhaber und Inhaberinnen dieser Erotikshops. Erschienen ist das Buch im CH Links Verlag der Berliner Aufbau Verlagsgruppe. Frau Brettschneider, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit und für das Gespräch und wünsche weiterhin viel Lust am Entdecken, am Lesen und an der Alltagskultur der DDR.
Herzlichen Dank Ihnen und alles Gute.